Ja, es ist schön, wie der Ram gebetet hat. Es ist nicht irgendwie, dass ich jetzt hier stehe oder so. Es ist Gottes Wort, was die Kraft hat, wirklich Dinge zu bewirken. Und ich fand, es war sehr schön, wie die Auferstehung und das, was der Jesus durch sein Sterben und Leben irgendwie uns gebracht hat, vor uns stand. Und ich möchte ein ganz kleines Stück daran weitermachen. Und ich kriege das sehr schwer ausgedrückt. Aber es sind, denke ich, drei Dinge, die, wenn ich den Herrn habe, wenn ich den Herrn kenne, die sein Leben und sein Sterben und seine Auferstehungskraft, die ich bedarf für mein Leben. Das ist einmal, das hat der Reim in der ersten Stunde auch kurz gesagt, irgendwie, dass man, wie man es in der Taufe bekennt, ich bin mit Christus gestorben, mit ihm auferstanden, dass man dem Herrn Jesus einmal so begegnet ist, dass man weiß, ich bin verloren in meiner Schuld und meiner Sünde. Aber man ist dem Herrn begegnet und man ist mit dem Herrn gestorben und auferstanden. Wenn man ganz zum Schluss hinguckt, wird das Letzte weggenommen, wenn wir selber entweder entrückt und umgestaltet werden oder wenn wir vom Herrn heimgerufen werden, dann wird alles zurückgelassen, was noch alt ist, was noch unsere alte Natur, und wir werden einen neuen Leib bekommen. Wir werden umgestaltet werden und werden einen geistlichen Leib bekommen, dass das, was wir in der Wiedergeburt innerlich irgendwie vom Herrn bekommen hat, auch in dem neuen Leib komplett zur Entfaltung kommt. Und in der Mitte steht eigentlich unser Leben, wo wir jeden Tag, wenn wir in der Nähe des Herrn sind, erleben dürfen, dass der Herr unser Leben in die Hand nimmt und umgestaltet und verändern möchte und dass wir Altes zurücklassen dürfen und Dinge neu gemacht werden. Im drüber nachdenken ist mir eins irgendwie im drüber nachdenken in meinem Herzen irgendwie immer wieder erschienen, ein Bild. Und das ist dieses Bild der Metamorphose von dieser Raupe, die zum Schmetterling wird. Und ich habe gedacht, und ich merke das in meinem Leben immer wieder neu, wenn ich merke, diese Armseligkeit des Raupendaseins in meinem Leben. Und was macht diese Raupe? Gott hat das so hineingelegt, dass sie eines Tages einen Entschluss fasst, ein Kokon zu bilden und nicht mehr als Raupe unterwegs zu sein. Die fasst einen Entschluss, all das, was sie bis jetzt ausgemacht hat, einzupacken in einen Kokon. Und dass diese Raupe stirbt, und aus diesem Kokon dann dieser Schmetterling herauskommt, diese Umgestaltung rauskommt. Und ich merke das in meinem Leben immer wieder neu, wenn Gott diesen Prozess irgendwas anstößt, wo er zeigt und den Finger drauf legt und sagt, hier ist was, das ist alt, dann merke ich, dass mein ganzes Leben dadurch erschüttert ist. Alle Bereiche meines Lebens, auch die, die vielleicht Gott schon gewirkt hat, weil er möchte an diesem Punkt, soll das Alte wirklich abgeschlossen werden, diesen Todesstoß bekommen, dass das Neue wieder zum Vorschein kommt. Ich habe gedacht, auch am Anfang, was der Friedemann uns vorgelesen hat aus 1. Korinther 15, anfangen, wir müssten eigentlich ganze Kapitel lesen, ein paar Verse zu lesen, aber ich habe noch was anderes auf dem Herzen, wenn es um Auferstehung und Tod geht. Ich möchte einfach ein paar Verse vom Anfang aus 1. Korinther 15 nochmal vor unser Herz stellen. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch alles überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften, und dass er Kephas erschienen ist und dann den Zwölfen. Und danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, den Aposteln allen, zuletzt aber von allem gewissermaßen der Missgeburt erschien er auch mir, denn ich bin der geringste der Apostel und ich bin nicht würdig, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Ob nun ich oder jene, jedenfalls predigen wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen. Merken, es waren viele gewesen, denen der Herr erschienen ist und dass der Herr auferstanden ist. Und ich finde das schon sehr bezeichnend, dass selbst in der Gemeinde, auch in Korinth, eine Frage kam, ob es überhaupt eine Auferstehung der Toten gibt. Wo eigentlich so vieles zunichte gemacht worden ist, wenn man nicht an die Auferstehung der Toten glaubt, von dieser Hoffnung der Herrlichkeit und der Ewigkeit, die wir haben, dann würde sich das ganze Leben nur auf das, was wir hier auf der Erde haben, beziehen. Und ich finde dieses Zeugnis, was wir im Alten Testament haben, und ich muss dran denken, als ich drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, da wird endlich mal in der Bibel dieses Ich richtig eingesetzt. Der Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich setze meistens mich in den Mittelpunkt. Und er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er wusste schon, dass er es mit dem lebendigen Gott zu tun hat und dass sein Erlöser lebt. Er wusste um seine Beziehung zu seinem lebendigen Gott. Und das war eine Hoffnung für ihn. Und er wusste, er wird als Letztes auf der Erde stehen. So fest war sein Glauben, so fest an diesen Erlösten. Und wie sehr war auch in den Zeiten auch der Gläubigen irgendwie oder der Schriftgelehrten, der Pharisäer in der Zeit, wo der Jesus über die Erde ging, da waren die Sadduzäer, die sagten, nee, es gibt keine Auferstehung. Und der Jesus selber, der macht ihnen das deutlich. Wenn Gott doch schon sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten. Gott ist ein Gott der Lebendigen. Dass er schon bezeugt darin, dass die an Gott geglaubt haben, leben, obwohl sie gestorben sind. Und das ist eine Hoffnung, die du und ich auch haben dürfen. Wenn wir einmal abgerufen werden, wir werden leben, wenn wir Kinder Gottes sind, auch wenn wir gestorben sind. Eine Sache macht mich manchmal nachdenklich. Ich weiß nicht, ob das dir auch manchmal so geht, wenn man auf Beerdigungen gibt. Manchmal ist mein Herz sehr hoch erfreut. Und ich rede jetzt auch nur erstmal von Beerdigungen von Gläubigen. Wenn ich sehe, dass das, was der Herr täglich tun möchte im Leben, diese Umgestaltung, weit fortgeschritten ist. Da ist jemand, der ist ganz nah dran gewesen, an dem dieser Veränderung durch das Wort Gottes in seinem Leben. Und er hat sich wirklich verändern lassen. Und ich bin manchmal froh, wenn Leute anfangen, sich auch mit 50 oder 60 oder 70 noch verändern zu lassen durch Gottes Wort. Und man merkt, boah, da geht einer wirklich verändert schon in die Arme und die Hände seines Gottes. Und ich bin dankbar. Und manchmal steht man im Grab und denkt, Mensch, wie viel ist es beim Alten geblieben? Und es fällt einem dann schwer. Auch schwer, wenn man dann vielleicht auch gebeten wird, so einen Dienst zu tun. Man merkt, man soll von Gottes Wort Zeugnis geben. Und doch hat das Leben wenig davon zutage gebracht. Und mich macht das nachdenklich darüber und sagt, was ist, wenn ich einmal gehe, wenn der Herr mich heute abruft? Wie viel habe ich beim Alten gelassen? Wie viel ist nicht verändert geworden? Von wie viel Sachen habe ich mich nicht rausrufen und aufwecken lassen? Und ich finde das so fantastisch, dass wenn es um Entschlafen und Sterben und so geht, dass in der Bibel eigentlich fast wie austauschbar das Wort zwischen Sterben und Tod und Entschlafen und Schlafen benutzt wird. Und mir ist einfach nochmal bewusst geworden, wenn Gott über Tod und Leben redet, dann redet er mit den gleichen Worten auch über geistlichen Tod und geistliches Leben. Benutzt irgendwie die gleichen Begriffe. Und ich glaube, das kann man fast nicht voneinander trennen, weil der Mensch ohne Gott von Geburt an tot ist und keine Beziehung zu Gott hat. Weil das für Gott irgendwie ist, so die Sünde nimmt ihm dieses Ziel, mit seinen und für seinen Schöpfer zu leben. Das nimmt den Sinn raus aus dem Leben, das ist irgendwie tot. Und ich musste an Epheser 2 denken und da möchte ich uns ein paar Verse von lesen, wo es eigentlich um diesen geistlichen, um diesen inneren Tod geht und auch nicht um den leistlichen. Auch euch aber hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß des Zeitlaufs dieser Welt, gemäß des Fürstes der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst allen unseren Verkehr, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zornes waren, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Neues Leben, neu geschaffen, wiedergeboren mit einem neuen Sinn, in den Werken zu wandeln, die Gott geschaffen hat. Und auch wird in einer gewissen Weise aufgezählt, was war das Alte, was uns festgehalten hat und was uns manchmal auch noch in den Schlaf und in den geistlichen Tod zurückzieht. Die Dinge dieses Zeitlaufs dieser Welt, die Dinge des Fleisches, die Begierden, die Lust der Augen und andere Dinge, die hineinziehen in den Tod, dieser Eigenwille, das sich um mich selber drehen, das Selbstbestimmtsein, und nicht Gott bestimmen zu lassen über mein Herz und über mein Leben. Ja, wir haben einen Gott, der uns geistlich lebendig gemacht hat, der uns herausgerufen aus diesem Tod. Und er hat uns jetzt schon mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Dass wir jetzt da schon zu Hause sein dürfen. Wir hatten jetzt am Freitag Besuch gehabt vom Neffen von mir und mit seiner Frau. Und die sagte, ich habe 2 Staatsbürgerschaften. Ich bin Deutsche, ich bin Französin, ich habe gesagt, ich habe auch 2. Er sagte, dann habe ich 3. Ich sage, ich bin Kind Gottes, ich habe eine himmlische Staatsbürgerschaft. Ich habe eine Staatsbürgerschaft und hier bin ich irgendwie nur Gast. Ich weiß, dass ich ein Zuhause habe. Aber ich glaube, es kommt ja darauf an, dass diese Kraft der Auferstehung in meinem Alltag Wirklichkeit wird. Dass ich so in diesen Kleinigkeiten des Alltags das irgendwie verspüre. Und glaub mir, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich nicht drüber nachdenke, wenn ich es nicht verspüre, dann ist es oft schlimmer, wie wenn ich es verspüre. Aber wenn ich verspüre irgendwie, dass der Tod da ist, dass Dinge irgendwie nicht lebendig sind, dass Dinge reingreifen, die ich selber nicht ändern kann, die der Kraft der Auferstehung Gottes bedürfen, Und es geht in erster Linie um mein Herz und um mein Leben. Und dann merke ich, dass das Kreise zieht. Dann geht es als nächstes um die Beziehung zu meiner Frau und danach um die Beziehung zu meiner Familie. Wie oft greift da der Tod rein, greift Sünde rein, greifen Gleichgültigkeit rein. Wie oft lasse ich mich in meinen eigenen Überlegungen gehen und bin nicht gebunden an den Gedanken Gottes und an seinem Willen. Und dann merkt man, wie sich der Tod einschleicht, wie es irgendwie stockt und zum Stillstand kommt. Und danach im Umgang mit euch als Geschwistern, danach im Umgang mit meinen Nachbarn oder anderen Menschen. Wie oft halte ich mich und andere davon ab, diese Gemeinschaft mit meinem Herrn irgendwie zu pflegen oder darin zu Hause zu sein. Ich möchte ein bisschen vorweggreifen auf fast die letzten Verse, letzte Vers vielleicht ganz am Schluss von dem Kapitel 15 aus dem 1. Korintherbrief. Ich möchte ab Vers 54 lesen. Wenn aber diese Vergänglichkeit Unvergänglichkeit anzieht und dieses sterbliche Unsterblichkeit ziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich war als Kind schon beeindruckt von dem Vers. Ich habe ihn nicht verstanden. Das hat mich irgendwie beeindruckt. Boah, wo ist der Tod, dein Sieg? Wo ist der Tod, dein Stachel? Das hat mich irgendwie beschäftigt und bewegt. Und ich habe es nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ich es bis heute durch und durch verstehe, was dort geschrieben ist. Aber verschlungen ist der Tod in Sieg am Kreuz auf Golgatha durch das Sterben des Herrn Jesus Christus. Er ist gestorben und er ist auferstanden, hat den Sieg über Tod, Teufel und Sünde hervorgebracht. Und wie viel Zeit, und ich glaube, das muss jeder mal gehabt haben, hat man drüber nachgedacht und ist vielleicht vorab gehauen, wenn man drüber nachgedacht hat, über den Stachel des Todes, nämlich über die Sünde. Was Sünde ausmacht im eigenen Leben und im eigenen Herzen. Und ich musste auch drüber nachdenken, wenn über Sünde und Tod nachgedacht wird, auch, gleich finden wir noch ein Beispiel, früher im Alten Testament war das fast, ja weiß ich, wahrscheinlich am gleichen Tag, wenn jemand gestorben ist, wurde der beerdigt. Ein Toter wurde praktisch zugedeckt oder in eine Gruft gelegt und es wurden abgedeckt. Ein Toter, da gab es keinen Zugang direkt zu. Und ich muss daran denken, wenn in meinem Leben Tod einkehrt, bin ich der Erste, der das abdeckt und zudeckt, dass keiner sieht, dass da was tot ist. Und es wird oft mit zugedeckt. Durch die Familie, durch andere wird alles irgendwie bedeckt gehalten. Der Jesus deckt das auf. Und Gott und der Jesus hat in seinem Leben und Sterben den Sieg über den Tod errungen. Und wie viele Jahre meines Lebens habe ich gerungen, Sünde zu verstecken? Und ich habe gemerkt, wenn ich die Bibel gelesen habe, das war wie das Gesetz. Da wurde die Sünde noch verstärkt. Da wurde sozusagen das Urteil Gottes über mein Leben nochmal verstärkt. Und ich habe es oft nicht schnell geschafft, in die Arme und die Hände meines Herrn Jesus zu rennen und zu laufen, wo der Sieg über Tod und Sünde ist, einfach die Dinge ins Licht zu bringen und offen zu legen und das dazu zu sagen und nicht zuzudecken wie so ein Grab und verdeckt zu halten, zu sagen, so ist es. Und Gott bringt die Dinge, die tot waren, zum Leben. Und da kommen wir auf eine Begebenheit, wo der Jesus das einfach ganz plastisch macht, wo der Jesus etwas sagt von sich selber, dass der Jesus nicht nur auferstanden ist, sondern dass der Jesus selber die Auferstehung ist. Er ist selber die Auferstehung, wie der Jesus das Leben ist, wie er das Licht ist, wie er das Wasser ist, wie er das Brot ist. Wie er eigentlich, wenn wir darüber nachdenken, alles, wozu Gott uns bestimmt hat, alles in seiner Person zu finden ist. Es ist alles, was Gott haben möchte von dir, verborgen in seiner Person. Und deshalb gibt es eigentlich nichts anderes, worüber wir hier reden können, über die Person des Herrn Jesus. Manche haben das schon gemerkt, worum es geht. Johannes 11 wollen wir aufschlagen und diese Begebenheit lesen, wo der Jesus den Lazarus auferweckt. Und ich denke, das ist das, was ich in meinem Leben immer wieder brauche, eine Auferweckung, ein Wachwerden, wo ich eingeschlafen bin. Und wenn Gott das gleich benutzt, dieses Schlafen und eingeschlafen zu sein, wie gestorben zu sein. Und ich finde, das ist so eine schöne und so eine kraftvolle Begebenheit. Und es macht mir deutlich, es gibt keinen Umstand wie den Tod, wo jeder, auch jeder der Jünger, hilflos davor steht und keine Lösung hat, weil die Lösung darüber nur bei unserem Herrn zu finden ist. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die dem Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwester zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus aber liebte die Maria und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach aber spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm, Rabbi, eben suchten Juden dich zu steinigen. Und wieder gehst du dahin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagten ihm Jesus gerade hier heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, auch der Zwilling genannt ist, der Mitjünger, lasst uns gehen, damit wir mit ihm sterben. Als aber Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Maria und Martha und Maria gekommen, um ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass du von Gott bitten magst Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Herr ist da, der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand, um hinauszugehen, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen der Blinden öffnete, nicht machen, da auch dieser nicht gestorben wäre. Jesus nun wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester der Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn es ist 4 Tage her. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahm nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, denn um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit Schweißtuch umwunden. Jesus spricht zu ihm, zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Ich finde, es ist ein beeindruckendes Ereignis, wo der Jesus seine Auferstehungsmacht zeigt und wo er zeigt, dass er wirklich die Auferstehung und das Leben ist. Und der Jesus ist in den Dingen, die wir vorher betrachtet haben, haben wir immer etwas gesehen, das auf jeden Fall ganz direkt der Tod was mit der Sünde zu tun hat. Hier merken wir hier, dass hier 3 Menschen sind, die den Herrn Jesus lieb hatten. 3 Menschen sind, die sich mit ihrem Leben an den Herrn Jesus geklammert haben und wo etwas passiert und geschieht, damit die Herrlichkeit und die Größe Gottes sichtbar wird. Und ich denke, Und ich denke, dass auch in manchem Bezug auf Dinge aus unserer Mitte, dass manches Leid und manches Not einfach auch da ist, damit die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, damit die Größe Gottes sichtbar wird und die Tragfähigkeit Gottes sichtbar wird. Lazarus war krank und dann ist Lazarus gestorben. Das ist ein Schmerz da gewesen, das ist eine Trauer da gewesen, es war 4 Tage her. Es waren manche, die waren mit dieser Familie verbunden, die waren zusammen. Aber ich muss auch an etwas denken, wenn ich an jeden Tod und der manchmal in meinem Leben einkehrt, dran denke, dann kommt auch eine endgültige Hoffnungslosigkeit oft in mein Leben hinein und ich denke, das war es jetzt gewesen. Das wird nie wieder gut. Aber da ist jemand, der hat sich auf den Weg gemacht in diese Hoffnungslosigkeit und der seinen Jüngern sagt, jetzt lass uns aufgehen, es ist Tag und es ist das Licht des Tages da und es war sogar das Licht da, das Licht dieser Welt, weil der Jesus selber das Licht ist, zu wirken. Der Jesus macht sich auf in diese Not hinein, das ist Hoffnung. Dass der Jesus sich aufmacht in die Not hinein, wo wir selber gar keine Hoffnung, keine Lösung haben. Ich bin da so dankbar, dass mein Herr sich so oft aufgemacht hat. Und er kommt zuerst zu Menschen, die mit dem verbunden waren, der gestorben ist. Und ich werde die letzten Jahre ständig daran erinnern, wenn ich eine Hoffnungslosigkeit sehe, auch in dem Herzen von Menschen, den der Jesus lieb hat oder der vielleicht auch noch gar nicht gerettet ist, wenn ich merke, da ist was eingekehrt. Sobald ich dann denke, will ich zumindest mich als erstes mit meinem Herrn eins machen, mit dieser Lage, wie auch die Martha sofort sich hingelaufen ist und mit dem Herrn eins gemacht ist. Und ich finde das so ein schönes Zeugnis von der Martha. Wir haben ja so dieses Bild, dass sie eifrig war um viele Dinge und hier war sie eifrig, in die Arme des Herrn Jesus zu laufen. Und sie hat so einen Glauben, sie wusste ganz genau, wäre der Jesus da gewesen, der Lazarus wäre nicht gestorben, aber Lazarus war gestorben. Der Jesus, der lässt sich auch in seinem Inneren mitnehmen. Will das auch gar nicht auslegen. Ich habe auch bewusst nicht irgendwie darüber irgendwie nachgeforscht, was dieses Ergrimmtsein heißt. Aber man merkt, dass das Innerste von dieser ganzen Situation betroffen war, dass es so betroffen war, dass Jesus weinte. Der Jesus weinte über diesen Umstand. Aber ich merke, dass der wirklich das Leben ist und der sich auf den Weg macht, Menschen benutzt, Jünger Jesu benutzt, einen Weg frei zu machen für sein göttliches Wirken. Er bittet nämlich die Leute, nehmt den Stein weg. Und wie viele Steine und Hindernisse gibt es, für Menschen zu Gott zu kommen oder dass Gott hineinredet? Wie viele Hindernisse der Lieblosigkeit meines Lebens? Schüttet Steine davor, dass Gottes Ruf hineinkommt? Wie viel unbeteiligt sein an Nöten, wie viel nicht im Herzen mit ergriffen sein, deckt irgendwie diese Gruft zu. Und ich habe die Aufgabe, oder ich denke, wir haben eine Aufgabe, wenn der Herr sagt, tut diese Steine weg, tut alles weg, damit mein Reden und mein Ruf dahin durchdringen kann, haben wir eine Mitverantwortung für unsere Geschwister oder für die Menschen, die um uns umgeben, den Raum frei zu machen für das göttliche Wirken, dass wirklich die Botschaft seines Wortes hineindringen kann an die Herzen. Und das muss unser Leben darstellen. Und wie oft scheitere ich da und wie oft fehle ich da und wie oft muss ich mich darunter beugen vor meinem Herrn weil es selber Tod und Leblosigkeit in mein Leben hineinbringt. Aber am beeindruckendsten bin ich davon, von diesem Ruf des Herrn Jesus. Lazarus, komm heraus. Der Jesus, der ruft mit Namen und der Jesus meint jeden Menschen immer ganz persönlich. Der redet nicht zu einer Gruppe. Der weiß um den, der tot ist, innerlich oder äußerlich. Der Jesus redet und ruft hinein persönlich, Lazarus, komm heraus. Und die Antwort des Lazarus, er kam heraus. Und ich kann mir nicht vorstellen, was da passierte. Ich kann es mir nicht vorstellen. Was eintritt mit dem Tod an Zerfall in einem Körper, wo Verwesung eintrifft, wo die ja schon sagten, er riecht schon. Und Gott bringt alles zurück durch den Ruf, Lazarus kommt heraus ins Leben. Und wie viel Gestank und wie viel Verwesung meines Herzens und meines Lebens hat Gott wieder lebendig gemacht durch den Ruf seines Wortes und hat dem wieder neues Leben eingehaucht. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und mein Anliegen war es gewesen, irgendwie dieses Zwischenzeit zwischen dem, dass du vielleicht Kind Gottes bist, vielleicht bist du es auch nicht, dann ruft dich der Herr heute. Lass dich retten, lass dich erlösen, komm heraus aus dem Tod zum Leben. Aber wenn du auf dem Weg der Nachfolge bist, dass man täglich diesen Ruf des Herrn Jesus hört, wo er Veränderung will, wo er will, dass ich und du Dinge in den Tod gebe und sage, da möchte ich nichts mehr mit zu tun haben. Es gehört nicht zu dir, es gehört zu dem Reich des Toten, es gehört zu diesem Zeitlauf dieser Welt, es gehört nicht zu dir. Und Gott den Raum gebe. Und dann wird es ein freudiges Ereignis sein, wenn du oder ich abgerufen werde und wir in die Herrlichkeit zu unserem Herrn kommen werde, wenn es Wirklichkeit wird. Ein paar Verse lese ich uns aus dem 1. Korintherbrief noch dazu, ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden und unvergänglich sein und werden verwandelt werden, denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anzieht. Wenn man davor noch die Verse gelesen hätte, hätte man gemerkt, wie das vom Sehen des Sterblichen und dieser Auferwecken des Unsterblichen, dieses Sehen des Vergänglichen und Auferwecken des Unvergänglichen vor sich geht. Und ich denke, es ist die Bereitschaft, wirklich auch mein Leben sozusagen sehen zu lassen, hinzugeben für meinen Herrn. Und wie hier die Posaune, der Ruf Gottes und des Herrn ist zur Auferweckung, war es der Ruf an Lazarus, komm heraus. Dieser Ruf zur Auferstehung. Und dann endet dieses Kapitel der Auferstehung mit dem Vers 58. Und das sollte dir und mir Mut machen, eine Veränderung hineinzubringen in ich in mein Leben, vielleicht du in dein Leben. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest und unerschütterlich allezeit überreich in dem Werk des Herrn, der wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Im Epheserbrief hatten wir gelesen, im 2. Kapitel, auferweckt, damit wir die Werke werken, die der Herr in uns zuvor bereitet hat. Und hier werden wir aufgefordert, in dem, was der Herr bereitet, nicht in deinen Ideen oder Gedanken anderer, in dem Wirken des Wortes und des Geistes unseres Herrn, deinem Herzen, darin unerschütterlich zu stehen und überreich in dem Werk unterwegs zu sein, da wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist, weil es eine Hoffnung der Herrlichkeit gibt. weil es eine Gewissheit der Gemeinschaft mit dem Herrn gibt auf der Erde und in der Herrlichkeit und weil es eine Gewissheit der Belohnung gibt. Und das Größte wird sein, dass wir den Herrn sehen, wie er ist und dass er alle Zeit vor unseren Augen ist, wo er uns oft durch die Mühen und die Dinge des Alltags entschwindet. Lassen wir uns ermuntern, mit ihm den Weg zu gehen und uns immer wieder neu aufrütteln zu lassen. Ich brauche jeden Tag die Ermunterung. Ich merke jeden Tag das Einschleichen von Dingen. Und man kämpft manchmal über Tage, bis wirklich der Ruf Gottes durchdringt. Manfred, steh auf. Komm raus. Das Wort des Lebens.